So, jetzt geht's los.
Männer, endlich.
Mahlzeit.
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 Herzlich willkommen zum Bright New Future Podcast mit Oliver Rössling in der Küche von Oliver Rössling mit mir, Frank Eilers und Patrick Klingberg.
Moin. 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 Habt ihr noch gar kein Soundlogo oder so? Oder müssen wir das improvisieren?
Ja, wir können jetzt auch singen. Aber eigentlich haben wir dieses... Was ist denn das eigentlich? Das
ist Post-Production.
Ja, das ist schon sehr future-mäßig, unser Intro, ja, ne?
Es wurde gesagt, es ist zu martialisch und es passt nicht zu dem, was wir machen. Wir werden es ändern.
Es ist martialisch, aber ja, das ist ja halt in der Zukunft ist das der Sound, wo die Leute zu tanzen.
Meinst du?
Das müssen wir nachher noch vorspielen, das ist richtig. Das ist ein bisschen so Techno-Metal auf die Fresse.
Ja. Und dann kommen wir. Okay. Das passt überhaupt nicht. Aber ist egal, wir wissen, dass es nicht passt und das ist okay. Aber wir haben schon Musikbands beauftragt, das zu ändern.
Patrick!
Olli!
Was machst du?
Jetzt gerade sitze ich hier und nehme mit euch einen Podcast auf, anscheinend weil ich irgendwie eine Daseinsberechtigung habe, mit euch ein bisschen über diese neue Welt des Online-Marketings zu schnacken.
Ja, dieses Online-Marketing, was kann das denn so? Erzähl doch mal, was sind das eigentlich so für den Laien?
Für den Laien, ne?
Der ich vielleicht auch ein bisschen bin in dem Fall.
Ich setze erstmal gleich einen generellen Benchmark für die Runde hier. Es gibt so ein schönes Zitat von unserem guten Einstein. Und wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es nicht verstanden. Das würde ich einfach mal so sacken lassen.
Oh, jetzt hast du aber dich selber gechallenged.
Ja, richtig. Das ist
wenn man etwas nicht leicht erklären kann,
hat man es nicht verstanden.
Das ist gut.
Aber ihr twittert das jetzt nicht live oder so, ne?
Nein.
Nee. Okay, genau. Also ich habe mich ja für einen ganz speziellen Kanal im Online-Marketing entschieden, und zwar für die organische Reichweite. Das bedeutet, groß abgekürzt in diesen drei Buchstaben, kennen das alle unter SEO, Search Engine Optimization, der Suchmaschinenoptimierung, weil... Und das ist immer ein ganz schöner Graph, den ich so darstellen kann. Alle sind halt angepisst von den immer teuer werdenden Klickpreisen da draußen. Der Bezahltraffic wird immer kostenintensiver. Und wenn du mehr Reichweite haben willst, brauchst du entsprechend mehr Budget. Und es ist halt sofort weg, wenn du alles abschaltest. Das heißt, das war's.
Ja.
Du drückst auf den Knopf, es ist alles aus, der Traffic ist weg, dein Umsatz ist weg. Und ich habe einfach mit der Chance meines Kanals, der organischen Reichweite, und da will ich gar nicht in dieser Google-Welt unterwegs sein, sondern generell, wo ich organische Reichweite aufbauen kann.
Auf Facebook, Twitter,
alles. Ja, aber auch gerade auf Amazon werden dreimal so viele Produkte gesucht als auch für Google. Ne? Aber halt auch so Nischensachen wie App-Store-Optimierung, Podcast-Gespamme, ja. Aber halt auch entsprechend bei Pinterest, entsprechend zu allen möglichen Themen wie einer Inspirationssuchmaschine würdig halt, wie es Pinterest halt ist, entsprechend auch präsent zu sein. Und das ist halt eine Ressource oder ein Budget, was du halt wirklich konstant vom Monat gleichermaßen investierst, sei es halt wirklich durch personelle Ressourcen oder Dienstleisterressourcen. Aber das ist eine Reichweite, da kannst du auch mal zwei Wochen Urlaub machen und die ist halt immer noch da und nicht sofort weg. Und das ist halt das Charmante, wenn man es halt schafft, nach und nach halt wirklich mal weg von diesem Gedanken der Zielgruppe hin mal zur Definition einer Bedarfsgruppe. Es werden so viele Produkte und gerade Content rund um eine Zielgruppe geschnürt, die es einen Scheiß interessiert. Und es gibt da draußen halt so viele Fragestellungen zu meinen Produkten, die ich irgendwie versuche zu verkaufen, krampfhaft über dieses Online-Marketing. Und die werden einfach nicht gefunden, weil es am Markt vorbei und an den Menschen vorbei entwickelt wurde. Das ist für mich auch so diese Interpretation von Content-Marketing, das ich ja auch gerade irgendwie versucht, um das Online-Marketing einzuordnen, wobei das für mich eigentlich was ganz anderes ist. Das bedeutet, jede Person, wir ja auch, erzählen eine Geschichte, ein Unternehmen erzählt eine Geschichte. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, wenn die Leute das jetzt hier gerade hören, dass sie halt immer noch ihr Second Triple Device haben, eine Brille bald haben sie auch noch auf und dann in der Lage sind, einfach diese Impulse, die wir setzen, auch nochmal entsprechend diesen Impuls bei sich selber zu befriedigen, ja, indem sie halt zum Beispiel eine Suche auslösen. Sei es halt bei Amazon, Google, Pinterest etc. Und unsere Aufgabe ist es dann halt verstanden zu haben, dass dieser Point of Sale sich verlagert hat. Die Leute gehen ja erstmal nicht intuitiv gleich in den nächsten stationären Laden. Das ist der zweite schöne Effekt, der es unbedingt als Ziel zu definieren gilt. Aber sie greifen dann erstmal auf den Point of Sale und der ist halt online, mobile. Also, scheiße, ne? Also es werden ja mittlerweile irgendwie mehr Smartphones als Zahnbürsten da draußen verkauft.
Ist das so?
Ja, ich kann gerne die Studie nachreichen.
Ach, das ist ja krass. Das sagt viel über unsere Zahngesundheit aus.
Ja, da kannst du ganz viele Schlussfolgerungen rausziehen.
So, was ich immer mal wieder höre in dem Zusammenhang, Personas, also das ist ein Buzzword geworden für mich.
Ja.
Wo ich dann über irgendwas über Marketing lese, steht, wir müssen Personas generieren. Das ist ja irgendwie so eine Art der gezielten Zielgruppenansprache, oder was ist das genau?
Ja, genau. Hast du damit auch zu tun? Ja, also Personas sind früher die gewesen, die es gar nicht gibt und die dann in ihren ganzen Foren unterwegs waren und versucht haben, auf mehr oder weniger subtile, aber sehr kommerzielle Weise Produkte zu positionieren. Jetzt mittlerweile durch weitere aufschlauende Maßnahmen hat die Persona sich weiterentwickelt zu einer konkreten Person aus einer definierten Zielgruppe. Ne? Also es ist so der Fortschritt der Sinusmilieus. Ne? Der DDR-Nostalgiker hat halt ausgedient und jetzt ist es halt die Persona, Lieschen Müller, die sich entsprechend für Interior Design interessiert, die und die Altersgruppe, verheiratet, ja, nein, Kinder, ja, nein, die und die Hobbys. Also wirklich bis ins kleinste Detail personalisiert im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das kann man alles machen, um halt ein besseres Bild von seiner Zielgruppe zu bekommen. Aber es beantwortet mir noch nicht die Frage, was für einen Bedarf hat sie eigentlich konkret? Und da gibt es halt aus meiner Sicht ganz viele geile Stellschrauben und Datenbanken, wo ich genau diese Fragen identifizieren kann.
Wie?
Genau, also erstmal muss ich mir das anspruchsbewusst sein. Ich muss in der Lage sein, über mich, über mein Produkt, mein Unternehmen, whatever, alle 10.000 Fragen zu beantworten, die da draußen kursieren. Die muss ich identifizieren. Dafür gibt es zum Beispiel die Methode der W-Fragen-Tools. Ja, dass ich einfach wirklich alle W-Fragen zu meinem Themengebiet, zu meiner Branche, zu meinem Unternehmen identifiziere. Und schon habe ich innerhalb von wenigen Sekunden mir einfach einen Redaktionsplan aufgebaut, wo ich halt nicht nur in der Lage bin, generisch meine Fragen zu beantworten, sondern halt auch ganz tief in den Longtail zu gehen. Und da liegt ja auch tatsächlich, und das haben wir alle gelernt, der viel geilere Traffic.
Was ist der Longtail?
Der Longtail symbolisiert praktisch, ganz einfach dargestellt, dass man halt sagen kann, okay, generisch sprechen wir zum Beispiel von der Autobranche und die Leute suchen erstmal ganz spezifisch nach Auto. Sieht man trotzdem, dass Leute ganz viel Budget bereit sind auszugeben, um selbst zu so einer generischen Anfrage sichtbar zu sein, egal auf welchem Medium. Viel geschickter wäre es ja, entsprechend in den Longtail zu gehen und der wäre in diesem Beispiel dann, dass man so etwas wie Neuwagen, Probefahrt plus Region zum Beispiel als Longtail definiert. Da wird weniger nachgesucht, aber ich kann gewiss sein, dass der Impuls und vor allen Dingen auch die Conversion-Bereitschaft um ein Vielfaches gestiegen ist, wenn ich das entsprechend so betrachte. Und deswegen ist es halt auch viel spannender, wenn ich dann halt mir in der Lage bin, halt nicht die erste Frage, wer bin ich und was mache ich, zu beantworten, sondern welche Probleme löse ich. Also wirklich so eine Art Rückwärtsmarketing gedacht. Mhm. Und das ist eine ganz spannende Methode, weil man da dann wirklich in der Lage ist, durch W-Fragen, aber halt auch, wenn man zum Beispiel die ganzen Q&A-Portale durchforstet und qualifiziert zu seinem Thema. Q&A-Portale, Frage-Antwort-Portale wie gutefrage.net, wer weiß was und Co. kennen wir alle. Wir können der Community eine Frage stellen und die Antwort mit ihrem gefährlichen Halbwissen. Ne? Also mit so einem Weisheitszähne geht und so würde ich da die Finger von lassen. Aber es ist eine geile Datenbank. Ne? Ich kann ja mit gewissen Suchoperatoren diese Datenbanken durchforsten und auch dort wieder zu Schlagworten, Unternehmen, wie auch immer, die ganzen Sorgen, Nöte, Ängste, Fragestellungen meiner Bedarfsgruppe da draußen identifizieren.
Ach, und das machst du. Also du durchforstest diese, also du hast selber eine Daten, du pflegst Daten, nee, du durchforstest Daten.
Auch Crawling genannt, ja.
Crawling, genau, okay.
Richtig. Automatisiert.
Auch automatisiert, aber halt auch manuell. Das bedeutet, es bedarf immer noch einer Qualifizierung.
Das bedeutet, ich muss natürlich schauen, wenn ich diesen Redaktionsplan erstelle. Und mit Redaktionsplan meine ich jetzt nicht, dass hier jeder
irgendwie jetzt eine Zeitschrift rausbringen muss, sondern mit Redaktionsplan meine ich, wie bin ich in der Lage, mein wichtiges Hauptquartier, und das ist im Online-Marketing weiterhin die eigene Webseite, mit Content so aufzubauen, dass ich wirklich Inhalte schaffe, und das ist ja Content, bloß Content nicht als reine Textwüste zu verstehen, ne? Also immer holistisch denken. Content sind nicht nur Texte, sondern auch Bilder, Bewegtbilder, was zum Downloaden, Tabellen, alles was für eine geilere Dokumentenkontur und natürlich auch Qualität sorgt. Das ist das Ergebnis, wenn man halt auf eine Bedarfsgruppe so einen Redaktionsplan erstellt.
Und das heißt, die Fragen, die ich mir stelle, die beantworte ich dann durch den Redaktionsplan, egal ob im Blog oder
ganz genau
Podcast.
Ganz genau. Du hast da ganz viele Datenquellen. Ne? Zwei haben wir jetzt schon genannt, die W-Fragen-Tools, die Q&A-Portale da draußen. Aber du kannst auch dir zu bestehenden Produkten mal die Rezensionen durchlesen. Ja? Du kannst dir auch Rezensionen halt meinetwegen zu anderen Podcast-Formaten durchlesen. Was sind da eigentlich die Fragestellungen, die die Leute haben zu gewissen Themen? Und dann kann man halt schauen, ob man sich irgendwie entscheidet, okay, wie jetzt hier machen wir ein nettes improvisiertes Tischgespräch. Und beim nächsten Mal hat man dann nochmal gezielt die Fragen eurer Community sozusagen aufsondiert und beantwortet dann nochmal entsprechend genau diese Fragestellung. Jetzt schaffen wir erstmal die Impulse. Dadurch werden wiederum Suchen ausgelöst, es werden Fragestellungen ausgelöst und die wir dann wieder wunderbar identifizieren können und bedarfsgerecht wieder servieren können. Das ist ja das Geheimnis dahinter. So, ne? Ich bin ja selber klassischer Werbekaufmann und kenne auch die klassischen Medien, bin ein großer Freund davon und werden halt auch nicht dabei, dürfen es nicht ignorieren. Ne? Die klassischen Medien, FFF, Film, Funk, Fernsehen, die haben halt immer noch die brutalste Reichweite, haben aber auch einen brutalen Streuverlust, das müssen wir uns auch bewusst sein. Aber man erreicht halt eine große Masse.
Ja, klar.
Ja? Aber es ist ein Budget, das noch in keiner Relation steht zu den Budgets in den neuen Medien, wo man eigentlich viel weniger Streuverluste hat. Die ganzen Fremdsysteme da draußen, vor allen Dingen Google allen voran, ist in der Lage, ohne dass sie uns irgendwie eingeloggt verfolgen, einfach auf Basis unseres Surf- und Suchverhaltens eine sogenannte Persona von uns zu bilden, ein demografisches Profil. Nicht nur Alter und Geschlecht, sondern halt auch tatsächlich Vorlieben. Ist noch Beta, aber trotzdem eine richtig geile Datenbank, womit ich die Leute weiter medial penetrieren kann. Also wie gesagt, klar, es nervt uns alle, der bezahlte Traffic da draußen wird immer teurer. Aber er ist natürlich auch super charmant, wenn wir uns bewusst sind, wie viel können wir uns leisten auszugeben, um genau diese Bedarfsgruppe zu identifizieren, zu bewerben und entsprechend mit denen eine geile Kundenreise zu beginnen. Ne? Amazon, wichtigster Rankingfaktor dort, wenn man erfolgreich sein will, ist tatsächlich die Kundenzufriedenheit, weil die sorgt dann zu einem entsprechenden Customer Lifetime Value. Das heißt, ein Kunde lässt über einen gewissen Zeitraum immer gut gefüllte Warenkörbe bei mir. Und im besten Fall auch noch eine geringere Stornoquote oder Retourenquote.
Ja, ja. Okay, das heißt, der bezahlte Traffic wird immer teurer.
Richtig.
Der organische kostet auch Geld.
Eine konstante Ressource.
Ja.
Genau. Und die Systeme, in denen man sich entsprechend diese Reichweite aufbauen wollen, werden natürlich auch immer besser und qualifizieren die Dokumente, die wir online stellen, nach immer komplexeren Verfahren. Man kann es eigentlich runterbrechen. Ne? Wir kennen das alle durch unser privates Surfverhalten. Zu 90% besteht das Internet halt aus PPP-Inhalten. Ja? Porn, Pilz und Poker. Ne? Wobei Pilz nicht das Bier ist, ne? Sondern die Tabletten. Und deswegen haben die da draußen extreme Probleme zu sagen, okay, was ist denn wirklich jetzt der relevante Inhalt? Ne? Wer hat das Recht, entsprechend vorne zu sein, egal auf welchem Medium und egal auf welchem System, um entsprechend diesen krassen Traffic einzusammeln? Und die einzige Frage, die man sich dann da selber stellen muss, diesen Content, den ich jetzt schon wieder produziert habe, schon wieder, ja, für teures Geld, ja, und wenn ich irgendwie die Star Wars und Star Trek Leute durch meinen Garagenvorhof wackeln lasse, um Neuwagen zu verkaufen, ja, was ist das Ziel? Ne? Und bei ganz vielen ist es immer noch dieser Branding-Gedanke. Im Online-Marketing ist der Brand überhaupt nicht entscheidend. Ne? Bestes Beispiel Google. Das sind 10 blaue, hässliche Links, wo der Brand eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Mhm. Sondern die sichtbar sind, haben entsprechend auch die Möglichkeit, die Leute einzusammeln und mit denen eine geile Kundenreise anzufangen. Und von daher...
Aber das Branding geschieht erst danach.
Tatsächlich,
genau. Dann kommt das Branding.
Und da habe ich sogar ja als Startup die Chance, andere schon viel größere Brands entsprechend einzuholen. Ja? Indem ich einfach in der Lage bin, dann diese Kundenreise für mich zu nutzen. Wenn ich erstmal durch eine gute Reichweite, meinetwegen auch im Longtail, ne, dieser berühmte Nischen-Traffic halt, den zu identifizieren, da den Traffic einzuholen und dann entsprechend daraus organisch tatsächlich zu wachsen.
Aber wie komme ich denn unter die ersten 10? Weil ich meine, das ist doch super schwierig. Ich meine, klar, wenn eine Pizza Hamburg, das wird schwer, da hinzukommen als Startup wahrscheinlich. Aber in der Nische, wie komme ich denn unter die ersten 10? Das ist doch...
Gar nicht mal so schwer. Also, bestes Beispiel, wir haben jetzt, sind gerade dabei, Zalando zu ärgern zum Thema Kopfkleider, auch als Hut bekannt, Hüte, ja, sind so die ersten generischen Keywörter, die wir jetzt hier in die Runde geschmissen haben. Und da haben wir auch nichts anderes gemacht, als für eine stationäre Händlerin, die schon seit über 100 Jahren in der Nähe vom Rathaus halt ihre Hüte verkauft, entsprechend einfach mal ihre Dokumente so aufzubereiten, dass diese Dokumente alle Fragen zum Thema Kopfbedeckung beantworten. Und wenn wir jetzt entsprechend da weiter sichtbar sein wollen und entsprechend diese Reichweite aufbauen, sind wir auch jetzt sichtbarer geworden. Auch zu so einem kompetitiven Bereich. Und sie hat mittlerweile 300% mehr Umsatz. Und das haben wir einfach dadurch erreicht, dass wir diese Dokumente haben wachsen lassen. Ja, das heißt, wir haben sie entsprechend einmal sauber gestaltet, haben sie mit Inhalten ausgestattet, mit Text, mit Bildern, Bewegbilder meinetwegen. Und umso relevanter werde ich dann halt. Und das ist ein ganz charmanter Effekt.
Also die Website habt ihr aufgepimpt.
Richtig, ganz genau. Davor hat er natürlich die ganze Lions-Geschichte durchgemacht, hat die falschen Leute kennengelernt, hat irgendwelche Dienstleistungen in Anspruch genommen. Das Ergebnis war, sie war halt dann in der Ecke, wusste überhaupt nichts mehr einzuschätzen in diesem Online-Marketing. Sie ist stationäre Einzelhändlerin, Familienunternehmen seit über 100 Jahren, verkauft sie halt Hüte. Und da muss man sie erstmal abholen, dass es ja völlig klar ist, dass dieser Point of Sale sich verlagert hat. Ja, aber sie ist ja trotzdem in der Lage, wenn sie ein zweites Geschäft, nämlich in der digitalen Welt, aufmacht, hat sie mehrere Vorteile. Einmal hat sie eine begrenzte Anzahl an Leuten, die in ihren Laden passen. Sie hat gefragt, wie viele passen auf deinen Webshop, auf deinen Internetauftritt. Und ab da wurde sie ein bisschen hellhörig. Und vor allem im Vergleich, als ich ihr suggeriert habe, sie muss ein Zehntel investieren in ihren Webshop, als in ihre Pacht für ihr tatsächliches stationäres Ladengeschäft. Der zweite Effekt ist natürlich, wenn sie entsprechend Reichweite zu ihrem Brand, ja, als Familienunternehmerin, zu ihren Dienstleistungen, zu ihren Produkten aufbaut, kommen die Leute auch wieder vermehrt in den Laden. Weil 70% unserer ganzen Suchanfragen da draußen haben immer einen lokalen Bezug. Na klar, ne, wir haben immer ein Bedürfnis und es ist immer regional.
Ja gut, das stimmt. Du suchst nicht...
Hüte Hamburg. Ne?
Das hast du schon das Haupt-Keyword verraten, aber ja, natürlich.
Ja, ganz genau. Und da ist es halt dann einfach die absolute Priorität, darauf zu setzen und sie dann einfach daraus gesund wachsen zu lassen. Und es ist ein kompetitiver Markt, aber es ist möglich. Und wenn man halt einfach zum Beispiel auch betrachtet, ist es ein Unterschied zwischen B2C und B2B. Ne? Also ich bin auch kein großer Freund, irgendwie online zu versuchen, den nächsten Schuh zu verkaufen. Es ist mordsanstrengend geworden. Ja? Von der Investition ganz abgesehen, was Ressourcen an Personal, Budgets etc. angeht. Aber man hat immer noch die Chance, wenn man einfach sich dieses Redaktionsplanes annimmt, den über seinen Marketingplan, über seinen Kommunikationsplan legt und für seine Bedarfsgruppe Inhalte schafft, entsprechende Reichweite aufzubauen.
Was ich ganz spannend finde, das ist ein bisschen vom Thema ab, aber du hast ja ein schönes Beispiel gebracht, Hutverkauf, also so ein ganz klassischer Laden, der schon vor 100 Jahren, vor 200 Jahren funktioniert hat. Die hat, also heute ist ja auch der Mittelstand und wie auch immer Einzelhändler, die sind ja alle im Digitalisierungszwang. Ja? Also wie kommen die überhaupt auf die Idee, zu dir Kontakt zu suchen? Beziehungsweise wie finden die dich und was ist dann der Prozess? Wie geht sowas los?
Du, das ist schon zu spät. Die sind schon alle verprellt. Wenn wir alle beim Friseur sitzen, so ist es bei mir, kriege ich halt mit, dass der Friseur mittlerweile am Tag 3 Anrufe kriegt von diesen Dienstleistern aus dieser ominösen Welt von Online-Marketing, die irgendwelche Gutscheinaktionen verkaufen wollen, irgendwie regionale Reichweite verkaufen wollen. Das ist ein ganz harter Outbound-Kanal geworden, diesen Mittelstand zu erreichen. Und dadurch werden die sehr, sehr verprellt. Das heißt, die einzige Chance, die ich habe, die zu erreichen, ist halt, dass ich entsprechende Aufklärungsarbeit leiste. Bei mir ist irgendwie, und das werden meine Lehrer mir nie glauben, irgendwie dann doch der Pädagoge in Sachen Wissensteilung verloren gegangen, ja. Und ich habe einfach unglaublich Spaß, mein Wissen zu teilen. Und durch diese...
Deswegen bist du
ja
hier.
Ja, richtig. Und dadurch hat er einfach die Chance, so ein erstes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Weil wirklich bei 95% der Leute, die du gerade angesprochen hast, und es ist ein super spannendes Feld, die sind erstmal mit einer schlechten Erfahrung mit diesem ganzen Thema des Online-Marketings haben sie erstmal abgeschlossen. Es war alles scheiße, es war zu teuer, ich habe mit keinem sprechen können, ich wusste einfach nicht. Oder auch anders, die Erwartungshaltung. Ja? Also mit was für einer Motivation wird dann halt plötzlich dieser Digitalisierungsprozess eingeleitet? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das Hauptargument ist immer, ja, weil der Marktbegleiter das macht. Völlig falscher Impuls.
Das muss ja gar nicht unbedingt immer jetzt die ganz klassische Dienstleistung sein, Friseur oder Hutverkauf. Es gibt ja auch viele Gründungen, Startups, wie auch immer wir sie jetzt nennen. Für die ist das natürlich auch so eine Art Pandoras-Kiste. Also ich habe auch immer genug Leute, wir reden ja auch immer mal, wie verbessern wir unser Ranking. Ne? Und das SEO ist ja auch so ein bisschen so eine Art, ja, wird oft gesagt, Pseudowissenschaft, die irgendwie von Google mal ins Leben gerufen wurde, so eine Art Voodoo.
Ja. Ne? Wie gesagt, nicht immer so oft Google sagen, aber es ist halt
Facebook,
halt,
Twitter.
Es hat halt ganz viel tatsächlich mit Testen zu tun, das an eigenen Projekten. Und ich kann jetzt nicht irgendwo zur nächsten Uni gehen und mich da über 2, 3, 4 Semester zum Thema Online-Marketing berieseln lassen. Also ich habe selber Werbekaufmann gelernt und bis heute ist im Lehrplan der Handelskammer das Internet für 2 Stunden vorgesehen und davon sind 80% Display, also Bannerwerbung von den Lehrinhalten. Und man lernt noch T-Konten auszufüllen. Also das ist noch nicht so wirklich alles zeitgemäß.
Das ist doch hart.
Aber man sollte eigentlich mal als erste Lektüre sollte man sich wirklich mal diesen Internetknicke zu Gemüte führen. Das ist das Thema der Barrierefreiheit. Ja, das ist, gibt es ganz viele Überschneidungen, wie ich einfach saubere Inhalte online zu stellen habe. Und da gibt es auch ganz viele Überschneidungen tatsächlich mit dieser Hausaufgabe der Suchmaschinenoptimierung. Denn was ist eine Textsuchmaschine? Ja, es ist letztendlich halt auch jemand, der barrierefrei abgeholt werden muss. Ja, denn zum Beispiel Google ist ja nicht in der Lage zu bewerten, wie hübsch ist dieses Bild, sondern Google ist in der Lage, semantisch Inhalte zu bewerten und wird natürlich immer besser, halt auch Pixel zu erkennen, Pixelfarben, Pixelformen, um entsprechend auch die Bildsuche weiter zu optimieren, Videoinhalte zu interpretieren, zu transkriptieren, ja. Dazu ist Google ja mittlerweile auch in der Lage. Trotzdem müssen wir unterstützen, natürlich auch den Usern zu helfen, wenn ich ein Bild darstelle, in alternativen Attributen zu hinterlegen, was ist auf diesem Bild zu sehen. Weil dafür gibt es Software, die diese Inhalte, wenn sie dann entsprechend nicht konsumiert werden können, wenn man zum Beispiel mit der Sehkraft eingeschränkt ist, müssen die ja entsprechend durch eine Software interpretiert und dann tatsächlich vorgelesen werden zum Beispiel. Und das ist so der erste Einstiegspunkt, um sich mal überhaupt mit dem Internet zu beschäftigen. Wie bin ich überhaupt in der Lage, Dokumente online zu stellen und mir anmaßen zu können, ich will mal wieder irgendwie was ins Internet posten, ja, wenn ich genau diese allererste Regel ignoriere. Das ist halt ganz fatal. Mhm. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich daraus zu lernen, wenn ich Inhalte online stelle, wie dann entsprechend diese Dokumentenkontur auszusehen hat. Ja, also einmal natürlich immer
das heißt aus... Kontur?
Genau, Kontur ist einmal natürlich, dass ich immer der Conversion zuliebe, eine emotionale Bühne habe, einen Call to Action gesetzt habe, dass die Leute entsprechend konsumieren, einkaufen, konvertieren können, wie auch immer. Aber dass ich halt auch Inhalte schaffe, damit andere Systeme in der Lage sind zu verstehen, was ich denn überhaupt für ein Produkt anbiete oder für
eine Dienstleistung.
Und das geht es auch wieder in eine gewisse Kontur zu gießen. Ne? Wie früher in unseren Word-Hausaufgaben haben wir dann entsprechend auch immer eine Hauptüberschrift gewählt und Zwischenüberschriften und somit das ganze Dokument gegliedert und mit einer gewissen logischen Kontur versehen. Das ist so der zweite Schritt, den man verstehen muss. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich die Darstellung meiner ganzen Dokumente, zum Beispiel als Thumbnail, ja, wenn es geteilt wird, wenn es entsprechend irgendwo dann auch bei Xing, Facebook, LinkedIn eingestellt wird, dass ich eine saubere Darstellung meines Dokuments habe, ja, mit dem Vorschaubild, mit der Beschreibung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diesen brutalen Traffic-Lieferanten, der dann über die Suche zum Beispiel von Google kommt. Ja, da muss ich halt entsprechend auch mein Suchergebnis...
So oft Google sagen.
Aber was ist ein Thumbnail?
Ein Thumbnail, das ist das entsprechende Vorschaubild, wenn du etwas bei Facebook zum Beispiel, wenn du da deine Freunde erhellen willst in deinem Stream, kannst du ja einen Link posten und dann interpretiert Facebook ja die Inhalte mit einem Vorschaubild, einer Beschreibung, kannst auch nochmal alles individualisieren und anpassen, das gleiche auch bei Xing, LinkedIn und wenn das alles hässlich ist,
ja, dann klickt keiner drauf.
Korrekt.
Ach, das ist ja spannend. Ja, ich habe auch, ich weiß auf meiner Homepage, gibt es auch Thumbnail und da habe ich, glaube ich, nichts. Und dann macht das System das, glaube ich, automatisch, ne?
Ja, und sobald das automatisch bestimmt wird, fremdbestimmt, ist halt immer schlecht, ne?
Ja, also ich meine, ein großer Vorteil. Das ist auch schlecht, also es ist wirklich sehr schlecht, wenn jemand bei mir was
geteilt wird. Ja. Aber wie gesagt, immer bewusst handeln und die meisten haben noch nicht mal ein Dokumentenbewusstsein. Wie viele Dokumente haben sie eigentlich, ne? Also
sollte man eher viele haben?
Ja, also ist man. Gar nicht mal, nein. Es geht eher darum, wirklich nur die. Den Bedarf abzudecken. Ja?
Okay,
also ich glaube eher, es gibt immer einen Überhang. Ja? Man sieht ja auch historisch, so viele Webseiten haben immer noch ein Forum irgendwo im Äther, wo nichts mehr los ist. Und das ist einfach thin Content, dünner Content, der alle nur nervt, gerade beim Crawling, gerade wenn eine Suchmaschine da eine Seite bewerten will, gibt es irgendwie meinetwegen 20 relevante Dokumente und 20.000 irrelevante. Mhm. Dann sollte ich das einfach wegschneiden. Und da dieses Lernen loszulassen, wenn es darum geht, jahrelang irgendwie Content geschaffen zu haben, der jetzt einfach nicht mehr hinterfragt wird, wo auch kein Traffic drauf ist, dann weg damit.
Das heißt, mehr ist nicht immer mehr, sondern es macht schon Sinn, das auf das Wesentliche zu reduzieren.
Richtig, also es gibt immer diese Qualifizierung halt zu beachten. Halt, ne?
Kurze Frage, was ist wichtiger, Content oder Traffic?
Das ist die Korrelation aus den beiden.
Okay, weil einige sagen, sie konzentrieren sich auf Content und andere sagen, sie konzentrieren sich auf Traffic. Ist das so eine Philosophie, die auseinandergeht?
Ich denke mal schon, weil das ist ja, wie wir anfangs eigentlich das hier begonnen haben. Traffic ist in meiner Interpretation eigentlich, dass man wieder etwas einkauft, aber an seiner Zielgruppe vorbei. Okay. Content ist für mich dann eher wieder die Definition der Bedarfsgruppe, wo ich etwas schaffe und dadurch entsprechend Traffic entsteht. Okay. Das ist für mich eine charmantere Schleife.
Okay, okay.
Es gab jetzt gerade bei Facebook neuerdings diese Bewegung, neuerdings vor ein paar Monaten, dass man immer so ein Bildchen gekriegt hat, wenn du hier klickst, dann siehst du was total Wahnsinniges.
Ne? Und was dann passierte.
Ja. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob das inzwischen irgendwie so geblockt ist, keine Ahnung, aber da war ja kein Content, wurde praktisch Content, könnte Content sein.
Klickst drauf.
Und das aber das ist eine totale Klicksammelage. Ne?
Richtig, ganz genau.
Aber was haben die davon? Langfristig nichts.
Naja, doch, also wenn man sich zum Beispiel dann Formate anschaut, die dann einfach diese Klickprovokation ganz gut ausgespielt haben. Das ist ein Monetarisierungsmodell, ne? Weil entsprechend dort auch wieder auf viele Fehlklicks sozusagen prognostiziert wurde, dass man halt irgendwie aus Versehen dann doch auf eine Anzeige auch geklickt hat.
Ah, okay, okay.
Ja. Das ist ja wie früher bei den Apps mit der dicke Fingerwerbung. Ne?
Mit der was? Dicke Finger?
Achso. Dicke Fingerwerbung.
Genau. Der dicke Daumen. Ich habe drei Apps auf einmal gedrückt. Außer den falschen. Super, cool.
Das hat Spaß gemacht.
Ach Mensch, das war schon.
Ja.
Meine Güte.
Ja, aber wir machen noch einen zweiten Podcast.
Ja, und
da reden wir über die Zukunft. Da gehen wir richtig tief rein.
Sehr gut. Und hier kommt der Abschluss-Jingle.
Yay. Der kommt gleich.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Bam, 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 bam.